das Jahr ist ja quasi noch ganz frisch. Also vor allem, wenn die heute Folge heute rauskommt, dann sind wir am Ende Januar angekommen und der Januar war wirklich ein absolut grauer Kaugummi-Monat. Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen gegangen ist. Für mich waren die letzten Wochen absolut chaotisch und wild und ich muss mich auch bei vielen Leuten entschuldigen hier an dieser Stelle, dass ich mich weder zurückgemeldet habe oder dass die Rückmeldungen vielleicht einfach super lange gedauert haben. Auch unsere Spendenaktion, ja, die habe ich nicht vergessen. Da kommt genau auch heute noch ein bisschen Informationsmaterial für euch, weil ich dann noch mit zwei, drei Leuten am Sprechen bin im Nachgang. Aber ich bin schon wieder falsch abgebogen. Leute, der Januar ist fast vorbei. Wir haben noch 11 Monate in diesem Jahr. Was passiert eigentlich alles gerade aktuell? Und ich rede nicht von der geopolitischen Weltordnung, die sich in einer Zeitenwende gerade befindet. Nein, auch die Branche befindet sich schon lange, wenn wir mal ehrlich sind, in einer Art Zeitenwende. Denn es ändert sich sehr viel. Wir haben super viele technologische Fortschritte. KI ist ein Thema, das ist für mich wie das Wort immersiv. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören, aber auch nur, weil ich finde, dass die Benutzung dieses Wortes irgendwie nicht in dem Kontext benutzt wird, wie es vielleicht einfach sein sollte. Aber worum geht's heute? Ich möchte euch ein kleines, so einen Blick in die Glaskugel geben und auch einen kleinen Schulterblick, nämlich was ist so passiert in den letzten Wochen und Monaten, und da möchte ich zwei Beispiele direkt rauspicken und möchte euch einen kleinen Ausblick geben, was dieses Jahr vielleicht alles noch so bringen wird, zumindest für unsere Branche, denn ich glaube, wir haben dieses Jahr wirklich mal so einen Zeitraum für uns, wo wir sagen können, okay, wir packen das jetzt mal an. Aber wie es sich gehört. Herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und wenn ihr zum ersten Mal dabei sein solltet, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr neu dabei seid. Für die, die schon länger dabei sind, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich finde das toll, dass nach fast 6 Jahren, also der Podcast geht jetzt im Februar ins 6. Jahr, so viele Leute immer noch einschalten. Und wenn ihr da draußen nicht abonniert haben solltet, dann kann ich euch nur empfehlen, macht das bitte, haut auf die auf den Abonnieren-Knopf, Subscribe-Knopf auf dem Podcast Abspielgerät eurer Wahl und auch gerne auf Spotify direkt die Glocke abonnieren, damit ihr direkt per Push-Nachricht benachrichtigt wird, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass mal auch Episoden außerhalb des Rhythmuses auftauchen. Also kommt da vielleicht die eine oder andere Überraschungsfolge noch mit raus, dann seid ihr direkt gewappnet. Und für weitere Informationen natürlich gerne meine Webseite www.stefanburian.com besuchen, wenn ihr wissen wollt, was ist eigentlich ein Stefan Burian und warum redet er gerade mit euch? Und ja, warum rede ich mit euch? Das ist auch ein schöner Punkt, denn wo fange ich an? Ich habe es ja in der letzten Talk-Folge ja schon gesagt, dass ich ja auch neben meiner Selbstständigkeit ja auch wieder ein Großprojekt begleite in einer, ich sag mal, vertraglichen Situation. Und zwar bin ich ja jetzt seit August bei den MMC-Studios in Köln als Head of B2C engagiert. Engagiert klingt wie so ein Auftritt. Und das Ganze ist ein Transformationsprozess. Und Transformation ist super, super wichtig. Denn Transformation, ich habe das bei irgendeinem Workshop von der IHK Köln vor geraumer Zeit mal durch so einen Speaker gehört, der sagte, Transformation ist im Endeffekt so eine Art Flur. Wir verlassen einen Raum, wir schließen hinter uns diese Türe und am Ende ist eine andere Türe und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Weg zu dieser Türe hin zu bearbeiten. Denn wir wissen Stand heute noch nicht, was hinter dieser anderen Türe ist. Und das ist Transformation. Eine Reise ins Ungewisse. Wir wissen, dass wir diesen einen Raum verlassen müssen. Wir wissen aber noch nicht zu hundertprozentig, wo uns diese andere Tür hinführt. Es gibt Indikatoren bei so einer Transformation, dass wir zum Beispiel mehr digitalisieren möchten, dass wir vielleicht Unternehmensziele haben, die sich verändern. Vielleicht kann ich das einfach kurz aus dem Kontext jetzt meinem neuen Angestelltenverhältnis auch sagen, dass die MMC-Studios gerade in dem Bereich B2C sich jetzt auch weiterentwickeln wollen, weil ihr müsst euch mal vorstellen, da sind über 20 Filmstudios und da kann man das ist wie eine leere Leinwand, ja, da kannst du machen, was du willst. Es wurden großartige TV-Shows dort produziert, Filme wurden produziert, der Medicus 2 zum Beispiel zuletzt, der für den Bayerischen Filmpreis nominierte, Die Heldin, eine deutsche Produktion, TV-Shows, die ihr alle kennt, DSDS, Die Höhle der Löwen, Grill den Hensler, Let's Dance, die Kings League wird gestreamt, also es ist unglaublich unfassbar, was da passiert. Aber wir wissen ja auch, dass das Thema Fernsehen aktuell sehr unbeständig ist. Ne? Siehe RTL, die mehrere hunderte Stellen gleichzeitig abbauen, weil die einfach ihren Fokus neu setzen müssen und Fernsehen halt heutzutage nicht mehr funktioniert, wie es vor 20 Jahren funktioniert hat. Und da kommen wir genau zu dem Problem, was Transformation eigentlich ausmacht. Ihr sitzt also in eurem vollgepupsten Raum, sagen wir mal ein Wohnzimmer, mit so einem mit so einem Kachelfliesentisch, ihr stopft da eure Zigaretten, vor euch steht der Röhrenfernseher, es stinkt nach Qualm, es stinkt nach Kaffee, es läuft zum 100. Mal die gleiche Folge mitten im Leben auf RTL und ja, es hat sich ja nichts verändert, es ist in der Zeit stehen geblieben und irgendwann stellt man fest, oh, ich überspitze das jetzt mal wirklich krass, ja. Ich kriege keinen Besuch mehr. Warum kommt keiner mehr zu mir zu Besuch? Warum kriege ich keine Anrufe mehr? Mein Wählscheibentelefon steht auch noch im Flur. Man kann mich doch darauf erreichen. Aber auf der anderen Seite müsste ich auch jedes Mal aufstehen und mich da auf meine Telefonbank in den Flur setzen, der auch gefliest ist. Und irgendwie geht's nicht weiter. Und weitergehen heißt mitgehen, mit der Zeit gehen. Und natürlich ist das immer schwierig und anstrengend, diesen Schritt zu gehen, aber wenn man sich nicht fortbewegt, dann bleibt man halt stehen und dann geht man halt auch mit der Zeit. Es gibt diesen dummen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das sind wirtschaftliche Entscheidungen, politische Entscheidungen, das sind demografische Sachen, die damit einfließen, sind aber auch vielleicht so kulturelle Dinge, gerade auch in einer Firma, wo man überlegt, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Und da komme ich vielleicht direkt zum ersten Ding, nämlich unsere Branche ist nicht mehr das, was sie vor 20 Jahren gewesen ist, Punkt. Früher waren Hallenspielplätze, Indoor-Spielplätze, was in meinem Leben gerade eine extrem große Rolle spielt. Früher war das irgendeine alte Tennishalle, wo der Tennisboden aber auch noch drin liegt. Dann wurden da irgendwelche Trampoline draufgeklatscht, irgendwelche Kirmes-Rides, 3-4 Hüpfburgen, die aus dem letzten Loch pfeifen und dann wurden viel zu krass frittierte Pommes da verkauft. Aber dafür war es günstig, ja, also dafür hast du dann vielleicht 5 € gezahlt oder Erwachsene waren sogar frei. Und ja, man ist da hingegangen, weil es gab ja halt auch nichts anderes. Heute, Indoor-Spielplätze, Junge, was ist denn da los? Das ist ja fantastisch, also es freut mich total, dass sich da was qualitativ fortbewegt. Denn qualitativ fortbewegt heißt, diese Indoor-Spielplätze, die sind heute durchgestylt. Ich möchte nicht sagen thematisiert, aber es gibt dann viele asiatische Hersteller, die ich auch sagen muss, sich krass weiterentwickelt haben, die wirklich super gute Qualität abliefern und die eine harte Konkurrenz zu euren, zu den europäischen Marken natürlich dann auch bieten. Aber die liefern dann zum Beispiel vollkommen thematisierte Spielplätze mit Designelementen, mit ganz vielen tollen, angenehmen Farben. Ihr kennt wahrscheinlich auch aus Instagram diese furchtbaren beige oder Pastellfarbton gehaltenen Indoor-Spielplätze, die ich zumindest von meinem persönlichen Geschmack her total widerlich finde. Aber die sehen trotzdem ordentlich und vor allem sauber aus. Und dann habt ihr LED-Streifen überall, es leuchtet, es blinkt, es dreht sich was, es bewegt sich was. Das gab's vor 20 Jahren nicht. Ja, als ich damals zum allerersten Mal, also Toverland, ja, als Indoor-Spielplatz bezeichnet, als sie vor 20 Jahren aufgemacht haben, das war auch noch sehr rudimentär, aber das war schon ein Schritt nach vorne. Aber als das Plopsa Indoor in Hasselt in Belgien aufgemacht hat, da war ich absolut mindblown, denn das war der erste für mich tatsächlich komplett durchthematisierte Indoor-Spielplatz. Und das ist, Leute, auch 20 Jahre her. Die haben Weihnachten 2005 in Belgien aufgemacht mit Rides, mit Rockwork, mit einer Achterbahn, mit einem Bällebecken, was hochgeht bis zu den Knien bei einem Erwachsenen. Oder bei mir bis zur Hüfte, ja. Und das war wirklich ein absolutes Riesending. Die haben 300.000 Besucher pro Jahr. Die machen wirklich Markenbildung. Die machen Umsatz mit Merchandise, man hält sich da wirklich den ganzen Tag auf, man hat einen fantastischen Tag. Und das ist dieser Wandel, den ich meinte. Und einige haben es schon früher erkannt, viele kleinere Unternehmen, ich meine Plopsa mit Studio 100, also einem großen Medienkonzern im Hintergrund, und da läuft das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, die haben auch vor allem einen anderen Druck und vor allem andere Geldmittel zur Verfügung, aber ich sehe es jetzt bei mir hier in der Region, im Ruhrgebiet, wie viele durchthematisierte oder durchgestylte, lassen wir es mal vielleicht da beistehen, aber auch durchdachte Konzepte aufmachen. Bei mir um die Ecke, ich mache mal hier ein bisschen unbezahlte Werbung, hat einen Laden aufgemacht, der heißt Funnyversum. Die haben es aber zumindest vom Konzept her komplett gut durchdacht. Es ist auch, haha, witzigerweise eine alte Tennishalle, aber da siehst du nichts mehr von. Der komplette Innenraum, der wurde komplett neu gemacht, der Boden wurde komplett neu gemacht. Es wurde ein komplett neuer Eingangsbereich hergerichtet, sodass man halt nichts mehr von der alten Struktur wiedererkennt, und das Ding ist voll von oben bis unten mit Klettergerüsten. Es gibt eine, der Eingangsbereich fängt eigentlich damit an, dass man sich eincheckt, ne, dass man sagt, hallo, hier ist mein Ticket, piep, und dann gehst du durch ein Drehkreuz und dann kommen erstmal nur Schließfächer, weil der ganze Bereich ist und wird sich gehört, und das ist halt für vor 20 Jahren für richtige Indoor-Spielplätze auch nicht üblich gewesen, komplett schuhfrei. Natürlich muss es schuhfrei sein, weil du bist da auf Socken unterwegs, du willst klettern, rennen, spielen, toben, da stören dich Schuhe und vor allen Dingen, die machen Dreck. Ja, und operativ, man spart da ordentlich, zumindest bei der krassen Reinigung von solchen Teppichböden. Side note. Aber jetzt denkt ihr euch sicherlich, ja, ist ja ekelhaft, und wie gehst du denn auf Toilette? Natürlich gibt es im Vorraum der Toiletten ein riesengroßes Regal voll mit Schlappen. Die sind farblich abgestimmt, damit es auch zum Brand wieder passt. Die sind, ich glaube, bei Funnyversum alle gelb oder beige. Und ja, dann kannst du das kurz benutzen. Kann man jetzt auch drüber nachdenken, ob man das eklig finden möchte oder nicht. Und dann könnt ihr auf Toilette gehen, dann stellt ihr die Dinge einfach wieder zurück. Das ist doch super, also alle Probleme gelöst. Und das meine ich, ne? Dieses Mitdenken, dieses Verändern von Formaten, dieses Neudenken von Formaten, das Abändern und Diversifizieren auch von Produkten. Und da finde ich, gerade in dem Bereich hat sich eine sehr, sehr krasse Diversifizierung aufgemacht. Aber zum Thema Transformation vielleicht mal ein Beispiel, was wir auch im letzten Talk hatten, nämlich Compagnie de Salpe. Und Compagnie de Salpe, die machen gerade ganz schön viel richtig. Warum machen die ganz schön viel richtig? Compagnie de Salpe ist eine, ich glaube, französische Gruppe. Doch, das ist eine französische Gruppe. Und die kommen eigentlich eher so aus dem Bereich Wintersportgebiete. Die hatten aber auch schon Freizeitparks gehabt. Und kleinere Sachen. Irgendwann kam es dann dazu, dass 2002 die Gruppe Grevin übernommen wurde. Grevin ist im Endeffekt das, was hinter Park Asterix eine lange Zeit lang stand, aber auch hinter dem Musée Grevin, was nichts anderes als ein Wachsfigurenkabinett ist. Das kann man so ein bisschen mit Madame Tussauds vergleichen, zumindest von der Qualität her. Und Park Asterix, wie auch verschiedenste Miniaturparks, das Dolphinarium in Harderwijk, Hellendoorn, die gehörten zum Beispiel zu der Gruppe. Es wurde alles ein bisschen aufgesplittet und CDA, also Compagnie de Salpe, hat dann immer mal wieder so neue Sachen akquiriert, unter anderem auch in 2005 die Walibi-Parks, also Belgien, Holland, Rhône-Alpe, Südwest, also auch nochmal Frankreich und Belvade in Belgien. Und wenn man jetzt so schaut, wie haben sich die Walibi-Parks in den letzten Jahren verändert, das ist natürlich eine krasse Wendung. Von sehr abgerockten Six Flags Parks. Also man darf nach wie vor heute noch sagen, aus meiner Meinung, Six Flags hat einiges an wirtschaftlichen Schaden dort hinterlassen. Auf der anderen Seite, es gab dadurch auch einige Verschiebungen der Zielgruppen, die vielleicht auch für viele Parks nötig gewesen sind, um auch einfach mal eine gewisse Attraktivität zu erreichen. Also ich meine, man sieht es ja gerade in Walibi Holland, da hat das wirklich gezogen, Walibi Belgien auch, aber die Pflege, das Aufrechterhalten war dann halt so das große Problem. Und Compagnie de Salpe hat dann auch irgendwann Belantis gekauft, von nicht allzu langer Zeit. Und das war dann spannend, weil wenn man überlegt, Belantis ist auch ein Park, der hat wirklich, wirklich einiges hinter sich. Aber der Park hat sich auch nie weiterentwickelt. Der Park wurde damals auch von einem Konglomerat an Radiostationen, Medienkonzernen irgendwie entwickelt, um den Osten zu beleben. Top-Idee, wirklich sehr gut. Die Umsetzung war dann aber eher so ein bisschen vielleicht zu hoch gegriffen und der Park hat dann vor allem dadurch gelitten, dass dann nie danach was passiert ist. Parque Rionidos, die spanische Kette, hat das dann damals als, ja, ich würde mal sagen, günstige Möglichkeit gesehen, den Osten aufzuwerten. Da ist dann leider auch nicht viel passiert, außer ein paar Quickfixes. Man hat so ein paar Pflaster drauf geklatscht. Und dann kam jetzt dieses überraschende Compagnie de Salpes, kauft Pack, Pack Asterix, kauft Belantis, das war jetzt der Spoiler, ich hab's schon vorgegriffen, und macht das jetzt zu einem Pack Asterix. Und das hat mir, also das zieht mir heute noch die Schuhe aus, wenn ich drüber nachdenke, weil Pack Asterix ist auch ein Park, der es in den letzten Jahren geschafft hat, sich vor allem gegen der ganz, ganz starken Konkurrenz direkt nebenan, nämlich dem Disneyland Resort in Paris, komplett abzusetzen. Durch eine eigene IP, durch ein ganz, ganz anderes Verständnis von Unterhaltung, von Entertainment, also auch die Shows, die sind in dem Park fantastisch. Man hat auch erkannt, dass es Dinge zu renovieren gilt. Also auch wenn man Guduri, eine sehr alte Vekoma-Looping-Schleuder, immer mal wieder versucht hat hinzubekommen, es ist immer noch, also es ist eine, das Ding existiert, ist wirklich schon ein Abenteuer. Aber auch viele Innovationen ausprobiert. Meine Lieblings-Dark Ride mit Geisterbahn, Transdemonium, die nur für wenige Jahre existiert hat. Auch das war ein Wagnis. Aber auch die neuen Sachen, die jetzt passiert sind, wie zum Beispiel Teutates mit dem Intamin Swing Launch Coaster. Das ist ein Wahnsinnsding, ja, also wenn man sich das anschaut, gefahren bin ich es leider immer noch nicht, aber vielleicht ändert sich das dieses Jahr. Und jetzt hat aber Compagnie des Alpes gesagt, okay, wir können mit Belantis nichts anfangen, das Thema ist aber schon da und jetzt kommen wir zu dem, was so interessant wird. Wenn neue Dinge gekauft werden, muss man ja auch gucken, wo ist Potenzial da. Und wenn ich jetzt eine IP habe, und IPs sind auch ganz, ganz große Hebel manchmal, auch da Shoutout, ui, das war laut. Und da vielleicht auch mal Shoutout an Karls Erlebnisdörfer und Höfe, die erkannt haben, ja, Bibi und Tina ist ja auch immer noch eine Marke, die zieht. Es ist sinnvoll, hier einen Freizeitpark zu machen, ja, in einer großen Region, wo auch viele Touristen sind und auch viele Leute Urlaub machen. Also von daher, geile Idee. Und genau das gleiche mit Park Asterix, denn es gibt halt in Belantis, was irgendwie so eine Mythen-Thematik mal zumindest versucht hatte. Es gibt eine Pyramide, es gibt eine Wüste, es gibt so ein bisschen was Griechisches, Mystisches, Mittelalterliches. Das ist im Endeffekt schon Asterix-Thematik. Wenn man da jetzt hingeht und sagt, okay, wir erweitern das, was schon existiert und pimpen das auf unsere Qualität hoch, so wie wir das auch schon in Paris haben, dann ist das ja ein absoluter No-Brainer. Es ist eine gute Investition, das zu transformieren. Und der Park wurde für, man muss schon fast sagen, lächerliche 22 Millionen Euro übernommen. Belantis hatte ungefähr 300.000 Gäste durchschnittlich, was nicht viel ist für so eine Fläche. Und 11 Millionen Euro Umsatz in 2024. Also das ist wirklich etwas, was man absolut gut steigern kann. Die Transformation, und da sind wir jetzt bei dem Ding, ist natürlich, die Tür wird jetzt gerade aufgemacht, wir sind im Flur, wo gehen wir jetzt hin? Am Ende steht das große Ziel, Park Asterix Germany oder Asterix Park Germany, ich glaube, da war der Name sehr widersprüchlich in einigen Pressemitteilungen. Und es fängt jetzt an mit einer Kleinigkeit, und zwar Idefixes Abenteuerland, dass man so einen Kinderbereich hat, der thematisch schon mal diese komplette Umgestaltung aufgreift. Das soll jetzt 2026 passieren. Und bis 2030 bzw. 31 soll der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs damit entstehen und eine Investitionssumme von 100 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Jetzt muss man überlegen, 100 Millionen Euro sind jetzt auch nicht viel, wenn man mal so überlegt, also eine Black Mamba hat früher auch 22 Millionen gekostet, dann ist ja schon mal ein Fünftel der Summe weg. Ne, also was wird da passieren? Und das gilt es jetzt zu beobachten. Ich nehme aber zwei Sachen aus der ganzen Sache raus oder vielleicht sogar drei. Die erste Sache ist, IPs sind, wenn man sie sinnvoll übernimmt, nicht nur Quickfixes, sie können auch langfristig eine Strategie bedeuten. Das gleiche gilt für, zum Beispiel auch für Aventurenpark oder für den Abenteuerhof Molenwart, ja, mit Finn und Töyn, auch da wieder. Da haben wir mit Van Horn Studios wieder einen Medienkonzern, die Events machen und auch Fernsehproduktionen. Ich sehe ganz viele Parallelen gerade zu meiner aktuellen Tätigkeit. Und die nehmen das und transformieren dann Ferienparks oder bauen komplette neue Attraktionen mit diesem Thema. Also IPs haben immer noch einen Mehrwert, wenn sie denn liebevoll umgesetzt werden. Und gerade Asterix ist eine bewährte Marke, eine starke Marke. Es gibt immer noch Comics, die Leute kennen das immer noch. Kinder schauen sich immer noch die Zeichentrickfilme an. Es gibt Realfilme, also das klappt. Ja. Zweite Sache, die ich da mitnehme, man kann solche mittelgroßen Parks, weil ich würde Belantis nicht als kleinen Park bezeichnen, es ist schon ein Park mittlerer Größe, also jetzt nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt, aber von dem, was der Park eigentlich möchte, ist es eher so ein mittelgroßer Park. Und das ist die Plattform für eine Markentransformation. Es ist genug Platz da, die Leinwand ist quasi nur mit so einem Bleistift vorgezeichnet. Es muss jetzt einfach nur noch jemand zu Ende malen. Also das Projekt an sich, was vor keine Ahnung wie vielen 100.000 Jahren gefühlt aufgemacht hat, das hat jetzt die Möglichkeit, vollendet zu werden. Und die dritte Sache ist natürlich, durch solche Sachen steigern sich aber auch so das Ganze drumherum. Also wir haben jetzt Belantis und wenn man jetzt rein wettbewerbstechnisch mal davon ausgeht, direkt daneben ist Forellenhof Plon. Das erzeugt natürlich Druck bei Plon. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal aus meinem eigenen Verständnis behaupten, Plon braucht gar nicht Druck haben, weil Plon steht ziemlich gut da. Die sind sehr innovativ, die investieren gerade richtig hart mit richtig großen Sachen, mit einem Mark-Launched Watercoaster, Dynamite, der Big Dipper, der jetzt aufgemacht hatte. El Toro damals war auch eine absolute Neuheit und eine Sensation für den Park. Und ich glaube, der Forellenhof Plon oder jetzt Freizeitpark Plon kann, glaube ich, nur davon profitieren, wenn mehr Leute nach Belantis kommen, dass das zu einer Destination wird. Genauso wie die ganze Thematik mit den polnischen Freizeitparks, die ja boomen und sprießen ohne Ende. Also zumindest nach Hossoland war jetzt so ein bisschen die Luft raus. Aber man sieht, dass in diesem Sektor und auch gerade Osteuropa, Ostdeutschland, alles so Richtung Osten, noch ein Markt ist, der sich gerade erst aufbaut. Und solche Sachen erzeugen natürlich Druck und dieser Druck kann dazu führen, dass neue Attraktionen kommen oder sich Attraktionen dadurch aufwerten. Wettbewerbsdruck ist ganz normal, das gehört dazu. Recruiting und Employer Branding wäre das nächste Thema, und dass man für sich dann in der Marke auch aufmerksam wird und natürlich, dass man auch wieder diese Preis-Leistungs-Diskussion hat, wenn man in solchen Wettbewerbsdiskussionen geht. Übrigens auch zum Thema IP fällt mir gerade ein, Rumänien hat ja auch angekündigt, auch wenn es jetzt keine IP im klassischen Sinne ist, aber einen Dracula-Freizeitpark aufzumachen. Ja, und auch da sehen wir wieder, es ist Potenzial im Osten vorhanden und das ist ein Spätzündermarkt, der auch durch viele Fördertöpfe erstmal gehen musste, damit man überhaupt erkennt, dass Tourismus hier eigentlich auch eine Möglichkeit ist, etwas zu tun. Nämlich auch da wieder weltpolitisch, geopolitisch, energiepolitisch. Das ist ja der Grund, warum auch aus offiziellen Berichten, aber auch viel aus dem Gefühl heraus, dass in den Emiraten das Ölgeschäft, man verdient zwar noch, die sind unglaublich reich, wohin mit dem Geld und wohin mit der Region? Denn wenn halt das irgendwann mal endlich ist und ja, Öl ist endlich, wir werden nicht ewig Benzin haben können, wir werden vor allem nicht zu den Preisen, ja, also das sind ja auch diese Preisdiskussionen, die immer mal wieder absolut schwindelerregend sind. Es wird natürlich teurer, weil es wird auch teurer, das zu produzieren und teurer, das zu verarbeiten, weil es einfach immer weniger davon geben wird. Also, was macht man mit so einer Region? Tourismus als Chance. Holt die Leute da rein. Man verdient an den Steuergeldern, man verdient an den Übernachtungen. Man arbeitet gemeinsam als Destination und wird dann halt gemeinsam groß. Das ist so das, wo wir uns gerade hinbewegen. Und das ist auch etwas, was in Osteuropa gerade los ist. Und wir sehen auch, dass Pauschalreisen zwar immer noch gut ziehen, aber auch die Leute immer mehr Lust haben, wirkliche Erlebnisse zu haben. Ja, dann müsst ihr euch nur diverse Berichte mal angucken, das ist das Tolle am Internet, ja, ihr könnt bei jedem Tourismusverband mal reinschauen, viele veröffentlichen immer ganz, ganz transparent ihre Übernachtungszahlen und Bewegungen und Trends und so weiter und da kann man daraus ablesen, ja, es ändert sich was und die Zahlen steigen weiterhin, aber auch nur, weil das Angebot weiterhin wächst, ja, also hier im Ruhrgebiet zum Beispiel, auch in Deutschland, die Übernachtungszahlen, auch von ausländischen Touristen, die steigen weiterhin. Die Leute haben Bock zu reisen. Die Reisen werden zwar deutlich besser überlegt, weil es ja auch dann eine Preisfrage ist. Aber wenn das Erlebnis vor Ort stimmt, ich habe eine tolle Stadt und ich kann parallel vielleicht noch was out of the box machen. Also, ne, wenn ich jetzt in Berlin bin zum Beispiel, gucke ich mir natürlich den ganzen üblichen Quatsch an, den man halt macht. Brandenburger Tor, ich gehe auf den Fernsehturm, ich bin verwundert über die Leute auf dem Alexanderplatz und mache den ganzen Quatsch, den man sonst so macht. Und dann nimmt man aber halt alles auf dem Weg noch mit. Na, und so ein Sea-Life-Aquarium, was ist da jetzt halt dann, also auch schwieriges Thema. oder Little Big City, gibt's das noch? Naja, aber ihr seht auf jeden Fall, Tourismus ist eine Chance, um Regionen auch in so einem Transformationsprozess zu unterstützen und gleichzeitig einen neuen Transformationsprozess anzustoßen. Und wer wüsste es wohl besser als wir Leute hier im Ruhrgebiet, ja, wenn wir hier über Strukturwandel sprechen, das Hasswort aus den Nullerjahren, aber wie einfach diesen Transformationsprozess durchleben, denn es gibt keinen Bergbau mehr, was macht er jetzt mit der ganzen Fläche? Zack, Erlebnisse. Sea Life, schwieriges Thema. Ich möchte mal ganz kurz nämlich eine Sache anreißen, das ist auch vielleicht ein Transformationsprozess, den die Firma gerade durchmacht, nämlich Merlin Entertainments. Vor wenigen Tagen gab es wohl eine Markeneintragung oder eine Markenänderung, dass Merlin Entertainments sich jetzt wohl von dem Entertainments verabschiedet und nur noch Merlin heißen wird, allegedly, ja, mutmaßlich, was so jetzt als Gerüchte so rumging. Und auch das Logo hat sich geändert, sehr minimalistisch, so ein ganz knalliges Lila als Hintergrund. Und das zeigt mir jetzt auch gerade, ja, die Firma muss sich jetzt verändern. Was ist hier passiert? Merlin Entertainments ist ja jahrelang von Nick Varney geleitet worden. Das war der CEO. Nick Varney hat interessanterweise auch eine sehr große Geschichte mit seinen eigenen Produkten, denn er hat, ich glaube sogar selber mal, in Alton Towers in seinen jungen Jahren gearbeitet. Und irgendwann kam es dann dazu, dass sich dieses Joint Venture gegründet hat, Merlin Entertainments, auf Basis der Sea Life Aquarien, witzigerweise. Die Sea Life Aquarien haben sich als so erste große Aquarienkette gebildet und es gab dann an verschiedensten Küsten in England, in Irland auch witzigerweise, größere und kleinere Aquarien, auch welche mit Außenbereich. Und irgendwie ist diese Firma dann gewachsen und hat irgendwann dann die Tussaud Group übernommen. Und Tussauds Group hatte damals den Heidepark unter sich, die Alton Towers, also die ganzen UK-Parks. Und Merlin Entertainments ist irgendwann so krass gewachsen, dass man immer mehr Aquarien aufgekauft hatte, die Aquarien umgebrandet hatte. Irgendwann kam Lego dazu mit dem ersten Legoland Discovery Center in Berlin weltweit und auch die Legoland Freizeitparks, die dann übernommen worden sind, und weitere Legoland Parks wurden dann unter der Schirmherrschaft in Zusammenarbeit mit Lego dann zusammen entwickelt und gebaut. Jetzt ist es so, dass Nick Varney vor einigen Jahren zurückgetreten ist und es gab kurzfristig einen amerikanischen neuen CEO, der aber auch recht schnell dann wieder weg war, und jetzt haben wir aktuell eine CEO, die auch aus den inneren Kreisen kommt. Und damit fehlte so ein bisschen das Gesicht der Firma. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Frau nichts macht oder die Frau ein schlechtes Gesicht hat. Nee, es ging eher darum, dass Nick Varney jahrelang dafür einstand, dass, also er stand für diese Firma. Er war auch wirklich immer der, ich würde nicht sagen gefürchtete CEO, aber wenn er vor Ort war, dann hat man schon gemerkt, so, oh, Nick kommt, Nick Varney kommt. Dann wurde direkt nicht nur der rote Teppich ausgerollt. Und der war ziemlich cool drauf, der war auch sehr direkt. Das habe ich an ihm immer sehr geschätzt, die wenigen Male, wo ich ihn auch mal getroffen hatte, während meiner Zeit bei Merlin. Aber man hat auch irgendwie gemerkt, die Firma ging nicht weiter. Und durch diesen kurzen Zwischenspiel, durch das kurze Zwischenspiel des Amerikaners, ich glaube Scott O'Neill hieß der, da kommt, kam ursprünglich aus der Sportbranche, gab es so ein paar Anstöße. Ich würde auch mal fast vermuten, dass es da eher auch darum ging, die Firma in einen gewissen Prozess zu bringen, denn das war auch so der Zeitpunkt, wo es hieß, ja, Lego geht übrigens wieder zurück an Lego. Das heißt, die Lego Group, also die Kirkby Group, die da ursprünglich eigentlich als Investor hintersteckt und auch die Familie, die ursprüngliche Familie, die dahinter steckt, die sitzt jetzt wieder ganz oben an der Spitze der Nahrungspyramide und leitet jetzt die Parks in Zusammenarbeit, aber immer noch mit Merlin, aber es gehört theoretisch eigentlich nicht mehr Merlin. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Konstrukt. Aktuell ist es eher so eine Art Lizenzgeschichte. Damit orientiert sich aber auch Merlin jetzt komplett neu mit dem Portfolio. Andere Sache, die auch interessant war, für mich nicht überraschend, war, dass das Sea Life in Königswinter geschlossen wurde. Das war Auch hier eher ein Experiment, würde ich mal vermuten. Das war noch so ein Überbleibsel der Expansion, der sehr explosionsartigen Explosion in ja, den 90er, Nuller Jahren. Und das Sea Life Aquarium, was wirklich eigentlich ganz schön war, direkt am Rhein auch mit einem tollen Blick aus dem Restaurant, wurde dann geschlossen. Es wurde verkauft oder zum Verkauf freigegeben. Und ich glaube, der letzte Stand war jetzt, dass die Explorado Group da sitzt und eine neue Explorado-Ausstellung dort einziehen wird. Also alles in allem, hier Transformation, Entwicklungsprozess, hier verändert sich viel. Aber was passiert jetzt mit der Firma? Denn ich frage mich die ganze Zeit, was ist zum Teufel los mit Merlin Entertainments? Denn Merlin ist... Und das möchte ich immer mal wieder betonen, weil meine Geschichte auch einfach sehr eng mit dieser Firma verwoben ist, ist erstmal im Kern keine schlechte Firma. Ganz im Gegenteil. Die machen unglaublich viele Dinge richtig. Employer Branding, das ist fantastisch. Die Employee Benefits, Incentives, das Trainingprogramm, fantastisch. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt. Ich habe noch nie so einen engen Austausch gehabt mit irgendwelchen Arbeitskollegen von rund um die Welt. Wenn ihr euch vorstellt, ich sitze da in meinem Oberhausener Büro, sehe in einem anderen Aquarium in Amerika, gab es eine coole Idee, eine Art von Möglichkeit, wie man seine Vorträge machen kann über die Fische dort, und dann rufst du da einfach an und sprichst mit den Leuten. Ja, das ist so direkt auf einer Du-Ebene, auf Augenhöhe. Man hat sich offen ausgetauscht über Kosten, mögliche Risiken, wie kann man das trainieren und so weiter. Das hat mir so viel geholfen. Und auch unter den Sea Life Aquarien, das war so ein enges, schönes Miteinander. Das ist wirklich eine Zeit, die möchte ich nicht mehr missen. Und ich kann euch da draußen nur empfehlen, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen mit Abstand genießen würde, weil die Firma auch in einem Transformationsprozess ist und ich jetzt aktuell einfach nicht weiß, was da so vor sich geht, möchte ich euch aber trotzdem empfehlen, Konzerne, gerade für Newbies, für neue Einsteiger, sind wirklich super, weil man die Möglichkeit hat, auch in solchen Großkonzernen in andere Attraktionen schnell reinzurutschen und zack, landet man in England oder in Malaysia. Ja, also das kann ganz schnell gehen, wenn man sich natürlich auch dafür interessiert. Aber was passiert jetzt mit der Firma? Aktuell gibt es eine recht hohe Verschuldung, die ich glaube sogar in den Financial Times mal angesprochen worden ist. Angeblich hat die Firma hohe Zahlen, die aktuell nicht irgendwie ja, reingeholt werden können oder verkauft werden können. Gleichzeitig versucht man aber zu investieren und restrukturieren, damit das Ganze effizienter gemacht wird. Und jetzt steht man so ein bisschen da. Neue Attraktionen wurden geplant, wurden gecancelt. In Alton Towers wurde eine neue Indoor-Attraktion geplant. Jetzt wird es dann in Anführungszeichen doch nur eine neue Familienachterbahn mit einer IP, was an sich ja ganz gut ist. Aber wo geht zum Beispiel Thor Park hin? Wo geht zum Beispiel Chessington hin? Das sind ja so diese Kernparks von Merlin noch. Was passiert mit den Sealer-Aquarien? Werden die weiterhin geschlossen? Wird man hier auf Effizienz geprüft? Und vielleicht überlegt man auch mehr wieder zu verkaufen und zurückzugeben, um nicht nur diese Schulden wegzuholen, sondern auch diese große, verwurzelte Firma wieder kleiner zu machen, um die einfach besser steuern zu können. Also was zeigen wir hier? Wenn die Finanzierung nicht mehr klappt, wenn das Portfolio auch nicht mehr zusammenspielt, dann wird diese Größe halt zur Last. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Baum, der wächst, die Äste werden größer und an den Ästen werden auch immer mehr und größer und länger und an den Ästen wachsen auch immer mehr Äpfel. Diese Äpfel werden größer und schwieriger, die Äste hängen runter und irgendwann knicken die ab. Man muss den Baum an dieser Stelle einfach stutzen. Man muss dann einfach sagen, okay, wir fangen nochmal von vorne an und müssen überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Und was wollen wir eigentlich nachher als Umsatzmöglichkeiten auch finden? Natürlich kann man alles mit Fastpass und VIP-Touren vollklatschen. Ja, man muss das Produktportfolio immer bunt halten. Das ist super wichtig. Aber hilft mir das tatsächlich in dem Kern meiner Attraktion? Wenn also meine einzige Umsatzmöglichkeit ist, nur noch Fastpass zu verkaufen, weil ich mich selber zum Beispiel mit den Eintrittspreisen, und Achtung, das ist jetzt wirklich ein Vorwurf, durch dieses ganze Couponing, ja, diese 2 für 1, 4 mal 50%, den ganzen für einen halben Gutscheine, die man für die ganzen Merlin-Attraktionen irgendwo findet, dass man dadurch seinen Umsatz kaputt macht, weil man einfach im Eintritts, im Ticketing keinen Umsatz mehr reinholt und muss dann mit solchen Upsales dann das Ganze wieder entgegenbalancieren, dann passt das nicht. Dann ist das Konzept an der Stelle falsch. Ja, so würde ich das sehen. Zumindest für den deutschen Markt eine schwierige Sache. Gleichzeitig ist auch das, was bei der Firma gerade passiert, eher so ein Indikator auch dafür, wohin sich solche Erlebnisformate bewegen. Ja, also wir gehen auch generell, und das ist ja für Alton Towers oder auch von Heide Park oder auch fürs Legoland Deutschland, die das ja gut machen und die Zahlen scheinen es ja auch positiv zu belegen, dass das Thema Resort einfach super wichtig ist, integrierte Erlebnisse und wie gesagt, diese Premiumisierung bestehender Standorte durch Fastpass kann ein Vorteil sein, wenn man das in einem gewissen Maße macht und nicht sich dadurch andere Umsatzmöglichkeiten kaputt dödelt. Kommen wir noch zu einer letzten Sache, die ich spannend finde. Transformation Saudi-Arabien. Six Flags Qiddiya City hat jetzt am 31.12. aufgemacht und der Park, zumindest das, was man da so sieht und hört, ist wirklich das, was ein Six Flags Park macht. Ja? Superlative, Rekorde, Falcon's Flight mit tallest, fastest, longest Rollercoaster. Natürlich haut man damit jetzt einfach richtig in die PA-Sache. Was man aber im Umkehrschluss dann aber auch dafür sieht, und das muss ich leider dann auch sagen, ist halt das, was für Six Flags halt auch wieder steht, sind die Ausfälle. Jetzt ist das natürlich eine böse Behauptung, weil wir reden jetzt hier über Qiddiya City, wir reden über Emirate, wir reden über sehr krasse Wetterverhältnisse, eine hohe Trockenheit, eine sehr krasse Hitze, Sand, Wind. Das ist natürlich für die Technik super schwierig. Und Falcon's Flight mit seiner Größe und Länge und der Wucht auch, dass es da mal passiert, dass man halt dann Rollback hat, ein, zweimal und dass man vielleicht auch drei, viermal evakuiert wird, das gehört dann ja auch irgendwie dazu. Das heißt also, den Operations an sich möchte ich jetzt noch keinen Vorwurf machen, das muss man über die Zeit jetzt sehen. Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem sagen, das ist ein Risiko, was natürlich kalkulierbar gewesen ist. Und das fällt für mich dann ganz stereotypisch wieder dafür zurück, es ist ein Six Flags Park, das kann nicht funktionieren. Wer die Berichte kennt, shout out an Ride Review, schaut euch mal die Amerika-Trips von denen an. Die fahren zu den Freizeitparks in Amerika, zu diversen Six Flags Parks und die Hälfte ist einfach geschlossen. Oder ganze Parks haben einfach zu, ohne dass es irgendwo steht. Und das ist halt auch ein krasses Problem, aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen. Der Park ist natürlich ein absoluter Wow-Faktor. Man hat dieses Ride-Line-Up, man hat den größten Tilt-Coaster der Welt. Alles ist sehr auf flashy, leuchtend, bewegend, ja, Superlative. Es ist alles sehr Instagrammable, sehr fotografierbar. Aber auf der anderen Seite sind diese klassischen Realitäten, dass das mit dem, ja, mit den Ausfällen halt so ein Thema ist, was halt, wie gesagt, auch nach einem Launch absolut normal ist. Deswegen, das muss man beobachten. Aber auch das Wear and Tear, das wird sich ja auch zeigen. Also wer sich mal so Bilder anschaut von der Eröffnung diverser Parks in den Emiraten im Vergleich zu heute, natürlich tut das Wetter so einer Bemalung, Bepinselung oder auch dem Rockwork nichts Gutes. Und dann muss man da regelmäßig Geld investieren. Und das ist halt auch die Frage, will man das machen? Wie krass fällt das auf? Ne, und wie weit möchte man da in diesem in diesem Kontext einsteigen. Aber worauf gehen wir jetzt damit hinaus? Was heißt das jetzt so für uns hier in Europa? Ich würde sagen, erstmal nix. Denn ich glaube, die Superlative, die Zeit sind bei uns so ein bisschen vorbei. Ich denke mal, wir werden hin und wieder nochmal so den einen oder anderen Knüller erleben. Also sei es jetzt zum Beispiel ein Teutates-Klon, was ich mir wünschen würde, für Belantis oder Asterix Park Germany. Oder auch den Ride to Happiness-Klon, den wir irgendwann mal im Plopsaland in der Pfalz sehen werden. Also das sind Dinge, die passieren werden. Ich glaube nicht, dass wir nochmal diese Six Flags-Richtung hier anstreben werden. Denn man sieht zumindest in Europa, dass wir auf jeden Fall diese Bewegung haben, dass das Thema Qualität mehr in den Vordergrund rückt. Dass man sieht, dass die Leute mehr darauf achten, wie etwas konzeptioniert ist. Ne? Wie mit dem Funiversum zum Beispiel. Dass man hier viel mehr rausnimmt, ja, das hat alles Hand und Fuß. Man muss sich nicht komplett neu einfinden. Man muss sich, man kann einfach reingehen und Spaß haben, ohne dass das irgendwie so massiv erklärt werden muss, ja, mit 1000 Schildern, die höchstwahrscheinlich auch einlaminiert sind. Also solche Erlebnisformate haben wirklich gerade jetzt einen guten Platz. Und ich könnte mir vorstellen, und das ist mein persönlicher Wunsch auch, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir sagen, wir haben mehr Qualität in Indoor-Spielplätzen, die früher da nie drauf geachtet haben, ohne Vorwurf. Wir haben heute immer mehr Ausstellungen, die experimenteller sind. Dark Matter in Berlin zum Beispiel, als Lichtkunstinstallation, die immer ausverkauft sind. Kein großer Freund davon, aber auch diese ganzen Weihnachtsleuchterausstellungen von Lumagica. Ja, die haben ihre Berechtigung. Ich finde sie persönlich jetzt nicht so tolle, aber es gehen genug Leute hin. Also es scheint ein Markt dafür sein. Ist das jetzt also der Zeitpunkt, dass wir sagen können, Es wäre jetzt der Moment für ein Miauwulf in Deutschland. Miauwulf Germany oder ein, keine Ahnung, Dolores Castrop-Rauxel. Sind wir soweit? Dolores in Berlin, Dolores in Hamburg. Haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir sagen können, die Leute verstehen, dass es solche Konzepte gibt, ohne Angst zu haben, reinzugehen. Ja, wir brauchen einen klaren Reason to visit. Es muss unique sein, es muss einmalig sein, es muss spannend sein, es muss vielleicht aber auch einfach nur fallen gelassen werden, also im Sinne von, ne, dass man sich selber fallen lassen kann. Auch eine Wiederbesuchslogik einbauen. Ja, wenn ich einen Indoor-Spielplatz habe und das ist super sauber, dann komme ich natürlich dahin, weil ich weiß, mein Kind ist da gut aufgehoben und auch sicher aufgehoben. Und wenn es dann noch einen tollen Kaffee gibt und einen leckeren Kuchen, ja mega, geil, dann absolut dahin. Und auch Operations und HR, das muss stimmen, das muss passen. Die Leute müssen gut unterhalten werden oder einfach nur gut abgeholt werden durch das Personal, die gut geschult sind, die durch gute Operations unterstützt werden und Werkzeuge an der Hand haben, damit sie Dinge können, ohne dass man da jetzt, weiß ich nicht, jetzt jedes Mal irgendwie einen Vorgesetzten holen muss. Ja, also wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich denke, diese Transformation, wir sind jetzt in diesem großen, langen Flur, wir bewegen uns jetzt in kleinen Schritten nach vorne und ich glaube, diese Tür am anderen Ende, die wird nie erreicht werden, weil das wäre, glaube ich, das Ziel, dass wir plötzlich aufhören, uns zu transformieren. Wir müssen jetzt in so einem Transformationsprozess rein und diese Dauerschleife am Leben erhalten, um uns jedes Mal selber kritisch zu hinterfragen. Ist das, was ich hier mache, gerade wirtschaftlich? Ist das, was ich hier mache, gerade zielführend und ist das, was ich hier gerade mache, sowohl für meine BesucherInnen als auch für meine MitarbeiterInnen ein Mehrwert? Denn das spielt auch wieder in unser HR-Thema rein, in unser Operations-Thema rein und am Ende auch in unser Marketing, sowohl fürs Employee-Branding als auch für das Marketing, was wir machen, um unsere Gäste zu uns zu holen. Ja, also Operations wird immer ein Optimierungsthema sein, und da winke ich mal ganz unauffällig hoch mit meiner Hand, wo ich auch gerne unterstütze mit meiner Beratung, sei es mit dem Experience Report als quasi erweiterte Mystery Visit oder tatsächlich einer strategischen Beratung und Begleitung deiner Transformation, um auch gerade die Themen Operations und Prozessoptimierung voranzubringen. Und vielleicht eine letzte Sache noch, wo ich wirklich keine Ahnung von habe. Große Marken, große Ketten, Corporations, ja, wie Compagnie des Alpes oder Merlin, das zeigt auf jeden Fall aktuell zwei Seiten auf, wie das Thema Kapital auch behandelt wird. Merlin versucht sein Kapital aktuell zu steigern, indem die erstmal wieder auf die Bremse treten. Ja, diese enorme Skalierung aus den letzten Jahren hat einen hohen finanziellen Druck hinterlassen. Man muss jetzt also gucken, wie kommen wir von diesem Druck wieder runter. Andersrum, Compagnie des Alpes macht einen gezielten Zukauf mit Markentransformation als Wachstumshebel. Park Asterix in Deutschland, Walibi Holland, Walibi Belgien. Alles drei Projekte, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass Transformation mit gezielter Investition und einer langfristigen Strategie, Walibi Holland hatte ja auch ein paar Hiccups in den letzten Jahren und oft mal wieder eine Kehrtwende eingeleitet, aber alle sind aktuell auf einem richtigen Weg und dieser Weg muss weiter gedacht werden und der muss weiter vor allem hinterfragt werden. Wenn du also heute Freizeitpark sagst, meinen Menschen sehr unterschiedliche Dinge, ein Tagespark, eine Storyworld, ein Resort, eine Gaming Experience, ein TikTok-Spot, ein Eventort und genau deshalb reicht also ein klassisches Freizeitparkdenken nicht mehr. Wir müssen also jetzt in Erlebnisformaten denken und zwar vom Gast aus, von der Personalrealität heraus und natürlich vom Marktvergleich aus. Die Märkte werden immer, immer voller tatsächlich, auch wenn man das nie so denkt, aber wenn man mal anfängt, eine Wettbewerbsanalyse zu machen von einer Attraktion oder einer möglichen Location, merkt man, gerade im Bereich Tourismus, da habe ich so viele Berührungspunkte mit anderen Sachen, die ähnliche Dinge tun, vielleicht nicht genau das gleiche, aber wo ich merke, ja, die machen auch Weihnachtsfeiern, die machen auch Kindergeburtstage, die Berührungspunkte sind vorhanden, aber wir können unsere Diversifizierung, unsere Strategie so aufbauen, dass wir sagen, wir machen ein Erlebnisformat draus und Operations, HR, Guest Experience, das wird jetzt mein Ding. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch da draußen eine fantastische Zeit. Habt einen großartigen Sonntag, wenn ihr das genau heute am Release-Tag hört. Und wie gesagt, wenn ihr zum ersten Mal da seid, dann lasst doch gerne direkt ein Subscribe da, ein Follow da an der Podcast-App eurer Wahl und liked auch gerne auf Instagram @howtofreizeitpark und wenn ihr mehr wissen möchtet, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an contact@stefanburian.com und ich sage bis bald.